Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Avantgardistisch ist das Gebäude, in dem in Berlin regiert wird, sicher nicht zu nennen. Aber mit der Avantgarde ist es ohnehin so eine Sache. In der Literatur kann ein betont progressives Formenspiel mit Abstand von einigen Jahren auch zeitverhaftet wirken. Die britische Schriftstellerin Anne Quinn ist eine der Vertreterinnen der einstmals so zukunftsträchtigen englischen Avantgarde-Literatur. 1936 in Brighton geboren, wuchs sie in einem Arbeiterhaushalt auf, veröffentlichte dann 4 Romane und galt in den wilden 60ern als revolutionär. Die Freiheit war vielleicht ein bisschen zu furchteinflößend, denn sie starb 1973 beim Schwimmen und offenkundig war es sogar ein Selbstmord. Ordentlich zur Sache geht es auch in ihrem Roman Passagen, der jetzt nach 52 Jahren wieder herausgekommen ist. Shirin Sochi Travalla weiß mehr.
Das Cover täuscht. Auf sonnengelbem Grund ein schmaler Körper, dessen rechte Hand die Strumpfhose vom Bauch wegzieht. Neckisch sieht das aus, nach Freibad und Sommerlaune. Nichts davon dann im schmalen Buch der britischen Autorin Anne Quinn. Dort geht es dunkel zu, bedeutungsschwanger, traumspielhaft. Eine Frau sucht ihren verschwundenen Bruder, reist hierhin und dorthin. An ihrer Seite ein Mann. Viel mehr scheint nicht sicher in diesem Vexierspiel.
Ich lag auf dem Bett, dem Strand, auf einem Felsen, festgenagelt unter ihm. In der Höhle. Das Geräusch von Wasser, das durch andere Höhlen fließt. Unter den Bergen. Ferner Donnerschlag und Hundegebell. Nichts, was ich geschrieben habe, ist von Bedeutung. Ich will einfach nur leben. Hörst du zu?
Das Ich, das hier spricht, ist der Mann. Manchmal, so hat man zumindest den Eindruck, handelt es sich auch um die Frau, wenn nicht gar noch um eine dritte Person. Die Grenzen des Ichs sind fließend, wie auch diese Prosa. Antworten auf die einfachen Fragen nach dem Wer, dem Wo, dem Wie und dem Was behält der Text für sich. Das ist wahlweise verwirrend oder anspruchsvoll. Die Erzählung bleibt bruchstückhaft, wirkt mitunter wie stenografiert. Manche Sätze enden abrupt und vervollständigen sich erst im nächsten Absatz. So gleicht das Lesen dieses Buches einer winterlichen Autofahrt mit halb freigekratzter Scheibe. Auf die kurzen Absätze im ersten Teil des Buches folgen Tagebucheinträge des Mannes. Daneben, in einer zweiten Spalte, stehen kurze Anmerkungen, Ausflüge in die griechische Mythologie, die diesem Roman als Referenzrahmen dient.
Ihrem Wesen nach ist Medusa ein Kopf, weiter nichts. Ihre Macht beginnt erst, wenn ihr Kopf abgetrennt ist. Und diese Macht sitzt in ihrem Kopf. Maske mit später hinzugefügtem Körper.
An einer Stelle fällt der Name Antigone, Tochter von Ödipus und Jokaste, die dafür kämpft, ihren Bruder bestatten zu dürfen. Legt Anne Quinn damit eine Fährte? Ja, eine von vielen, die sie zu einer faszinierend rätselhaften Textur webt. Die Reise der Protagonisten führt in unwirtliche Städte, in denen Gewalt herrscht. Revolution liegt in der Luft. Mutmaßlich hat es einen Putsch gegeben. Folterungen, Geheimpolizei und Spitzel werden erwähnt. Es gibt Anspielungen auf den jüdischen Background des Mannes. Die Gegend, in der das Buch spielt, wirkt mediterran oder nahöstlich. Die Atmosphäre erinnert an Bertoluccis Verfilmung von Paul Bowles »Himmel über der Wüste«. Anne Quinn beschreibt Depressionen, Psychosen, Verfolgungswahn und die Auflösung der eigenen Identität. Es ist eine Feier des Irrationalen, die mit verstörenden Gewaltakten einhergeht. Ausgepeitschte Frauen, vergewaltigte Mädchen, männliche Penetrationsgrenzerfahrungen. Das galt vermutlich 1969 bei Erscheinen des Buches als progressiv und libertär. Heute liest man es widerstrebend.
Ich fiel auf das Mädchen und drang in sie ein, lag in ihr, wurde noch einmal groß in ihr. Sie war absolut bewegungslos. Und doch konnte ich mehrmals ihren Orgasmus spüren, die Hitze, den Erguss. Überwältigt durch das Gefühl, dass sie vor mir und mit mir kam. Schließlich stand ich auf und die 2 Frauen erschienen. Jetzt bemerkte ich, dass das Mädchen von der Hüfte ab gelähmt war.
Albtraumhafte Szenen, deren Rahmenbedingungen im Wagen bleiben. In Quinn reißt sie obsessiv bildhaft an, bis man Mythologie und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten kann. Die Handlung schwankt zwischen Agonie und Ekstase. Daneben klirren Sätze mit Ewigkeitswert.
Es ist mein Interesse am Glück, das mir die meiste Angst bereitet.
Oder
eine Fliege säubert sich und erinnert mich daran, dass wir so wenig Zeit haben.
Der Titel Passagen fällt nur einmal. Da heißt es vom Ich, es betrete 1000 unterirdische Passagen, wenn es seine Augen schließe. Chimären, Schattenrisse, Traumbilder fügen sich in diesem Buch zu einem destruktiven Reigen. Claire Louise Bennett zieht in ihrer Einleitung eine Linie zur brutalen Bildsprache der Dramatikerin Sarah Kane, die sich ebenfalls das Leben nahm. Doch während Kane In-Your-Face-Theater praktizierte, verunklart Quinn vieles, auch Gewalterfahrungen. Umso wertvoller wäre eine Neuübersetzung oder zumindest eine umfassende Kontextualisierung ihrer Passagen gewesen.
Das gibt Shirin Xochitlawalla zu bedenken. Sie besprach Anne Quinns Roman Passagen, aus dem Englischen von Elisabeth Fetscher übersetzt, erschienen im März Verlag, 133 Seiten für 20 €.